Das ist eine gezielte, bewusste, lang geplante Zerstörung unserer Wirtschaft.
Dass der moderne Wähler in Deutschland auch an seinem eigenen Niedergang aktiv mit beteiligt ist, dass er immer wieder die gleichen Parteien wählt, weil er einfach gar keine Veränderung will.
100%. So ist es. Keine Rechte für Knechte. We are fucked. Das ist ganz simpel so. Und sehen wir irgendwo einen Ausweg jetzt, dass wir kurz davor stehen, der Gang nach Canossa, die Hosen sind runtergelassen, der Po ist hingereicht Richtung Wladimir Putin. Bitte, 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 vergess alles, was wir gesagt haben, 100-mal dich mit Hitler verglichen haben, als Dämon, als Teufel, als schlimmsten Satan, bitte liefere uns wieder das Gas. Man könnte auch sagen, bitte lass uns wieder unseren eigenen Gashahn aufdrehen, den wir selber abgedreht haben. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Sehr gering.
Liebe Freunde, willkommen zurück zum Podcast Klartext Finanzen. Heute Philipp Hopf bei uns. Es war ein unglaublich intensives Gespräch. Ich habe mit ihm eine Stunde lang über die Ursachen der Probleme in Deutschland gesprochen. Wir haben wirklich kein Thema ausgespart. Wenn Sie bis zum Schluss dranbleiben, werden Sie erfahren, warum Deutschland nicht souverän ist, warum diese Krise nicht mehr aufzuhalten ist. Philipp teilt ungehemmt aus und Sie werden einige Einsichten bekommen, die Sie sich so hätten nicht vorstellen können. Mein Name ist Dr. Dietmar Peetz, ich bin der Chief Investment Officer der Real Unit Schweiz AG. Mehr Informationen zum Unternehmen im ersten Link in der Videobeschreibung. Ganz wichtig noch, bevor Sie starten, aktivieren Sie die Glocke und abonnieren Sie, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, den Kanal. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Lieber Philipp Hopf, herzlich willkommen zurück. Das ist eine ganz besondere Freude, dass du wieder zu uns gekommen bist. Ist ja schon ein paar Monate her. Und seitdem haben wir auch bei uns sehr, sehr viele neue Abonnenten dazu bekommen. Deswegen würde ich dich gerne bitten, stell dich doch mit 2, 3 Sätzen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor, die dich hier in der Schweiz noch nicht kennen.
Ja, also liebe Schweizer als auch liebe deutschsprachige Zuschauer im Allgemeinen. Mein Name ist Philipp Hopf. Ich bin per se mal Unternehmer, habe mit meinen Partnern ein Analyseunternehmen. Das ist das größte deutschsprachige Analyseunternehmen, die HKCM. Mache nebenher noch Podcasts freue mich an sich jeden einzelnen Tag seit Oktober 2024, wenn ich hier aufwache, aus dem Fenster blicke, die wunderschönen, teilweise noch schneebedeckten Berge sehe, die Seenlandschaft und bin einfach ein sehr, sehr glücklicher Neuschweizer hier.
Sehr schön, vielen Dank. Starten wir gleich. Du verkaufst ja nicht nur Unterhaltung, sondern primär Orientierung. Und gerade in der Zeit, wo so viele das Gefühl haben, man zieht ihnen den Teppich unter den Füßen weg, also wo Unsicherheit besteht, wie sieht's aus mit der Wirtschaft, mit dem Job, allgemein mit der Zukunft, bist du nicht selbst aus deiner eigenen Wahrnehmung ein Prediger, der dieser großen Menge an Anständigen, die immer alles richtig machen wollten, jetzt in ihrer Ohnmacht oder auch Wut eine Stimme verleiht?
Also Prediger ist nie das Bild, das ich gedanklich bei mir vor Augen hatte, sondern immer Marktschreier, und zwar aus der Tradition Hamburg-Altonas vom Fischmarkt. Ja, da gibt's ja beispielsweise den Aale-Dieter. Und was haben die Marktschreier gemacht? Die haben mit lautstarken Worten, wortgewandt, Wortgewalt, haben sie ihre Ware angeboten. In dem Fall Aale und Makrelen. Das wäre jetzt eher so etwas, wenn du sagst Prediger. Prediger ist ja der Predigt, die Gospel. Das ist so die Fernsehprediger aus den USA, die kennt man ja so, die dann quasi sich selbst zum Jesus erklären und dann einem großen Publikum irgendwas predigen. Was wir machen, ist grundsätzlich mal Finanzanalysen. Und was ich selber als Person, als Mensch noch mache, ist, dass ich natürlich meine Meinung auch kundgebe. Und die ist bei der Betrachtung internationaler Geschehen, bei der Betrachtung der deutschen Politik, gesellschaftlicher Veränderungen, leider nun mal sehr kritisch. Man kann auch sagen negativ. Jetzt kann man sagen, okay, sprech doch mal über was Positives. Ja, sehr gerne. Ich spreche auch über positive Themen, wenn sie sich ergeben. Aber beim Blick auf die Wirtschaft, auf die Politik, muss man schon sehr mit der Lupe schauen, um etwas Positives erkennen zu können.
Ja, jetzt bleiben wir bei dem Bild Fischmarkt. Mhm. Du schlägst der Politik den nassen Hering ins Gesicht, um die mal wach zu rütteln. Seitdem du das letzte Mal hier warst, das ist ja jetzt 9 Monate her, hat sich ja die Lage deutlich verschlimmert. Du hast ja mit allen deinen Prognosen recht behalten. Leider muss man sagen, also Wirtschaft weiter im freien Fall. Ja. Eine Medienlandschaft, die das ja überdeckt mit Durchhalteparolen. Eine Notenbank, die weiterhin
Geld druckt, die Kaufkraft zerstört. Das sind ja alles Phänomene, die allein gesehen schon schlimm sind, aber jetzt in der Kombination ist es ja desaströs. Wie ist deine Einschätzung, wenn du die politische Landschaft anschaust? Man hat so das Gefühl, dass die schon selber merken, dass es unrettbar geworden ist und dadurch auch so eine Mentalität an den Tag legen, sich nochmal auf dem letzten Meter, bevor alles zusammenkracht, richtig zu bedienen. Wie würdest du das einschätzen, wenn du die politische Landschaft in Deutschland von außen beobachtest?
Ich denke, jetzt muss jeder Zuschauer auch mal für sich selbst eine Entscheidung treffen in der Betrachtung. Wir nehmen jetzt mal die Vogelperspektive ein auf Deutschland als Land, auf die wirtschaftliche Gesamtsituation, die gesellschaftliche Situation. Jetzt schauen wir auf die Politik. Es gibt es Leute, die sagen, der Grund dafür ist, weil wir unfähige Politiker haben. Und diese unfähigen Politiker treffen eben die falschen Entscheidungen, weil sie es nicht besser wissen. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten, sondern ich sage seit vielen Jahren von Anfang an, das ist eine gezielte, bewusste, lang geplante Zerstörung unserer Wirtschaft. Denn, wenn man das mal ganz simpel betrachten möchte, es gibt ja den alten Spruch auch, ein blindes Huhn fängt ab und oder findet ab und zu mal ein Korn. Unsere Politiker finden grundsätzlich niemals ein Korn. Das heißt, selbst wenn das Tor frei steht, der Ball liegt da und sie müssen ihn einfach nur noch reinkicken, was machen sie? Sie schlagen links, rechts übers Tor. Sie treffen also grundsätzlich die falscheste Entscheidung für die Bevölkerung, für die Wirtschaft, die dafür sorgt, dass noch mehr Unternehmen aus dem Land gehen, wo selbst die Medien heutzutage, die ja eigentlich in der Vergangenheit eine absolute Nibelungentreue der Regierung gegenüber haben, jetzt so langsam sagen, man sieht es bei der Bild-Zeitung und so, die so langsam selber sagen, was ist denn hier los? Ja? Wie kann das denn sein? Ja, wie kann das denn sein? Und das ist meiner Meinung nach planmäßig und das ist auch nicht nur in Deutschland so. Da müssen wir einfach mal ein bisschen weiter über die Grenzen schauen. Was ist passiert nach dem Sieg, der Champions League-Sieg in Paris, PSG? Ja, Zerstörung. Man sollte eigentlich feiern, die halbe Stadt wird zerstört, mehrere Tage, dann auch Toulouse. Welche Situation haben wir in Belfast beispielsweise, ja, wo es jetzt heißt, rechtsradikale Ausschreitungen? Da gibt es einen Grund dafür, dieses Video ist online, dass ein Somalier auf einem Iren sitzt und ihm mit dem Messer ungefähr 30 Mal ins Gesicht schneidet. Es gibt also überall immer mehr Zerfallserscheinungen. Das ist nicht per se nur eine deutsche Erscheinung. Wir haben das noch dramatischer in Großbritannien. Ja, wir haben Massenausschreitungen in Großbritannien. Das ist also eine mal auf jeden Fall europäische, man kann auch sagen US-amerikanische, also weitergezogen, denn auch in Amerika ist die Spaltung der Gesellschaft extrem stark. Die haben massive Probleme, nicht nur mit Einwanderung, sondern auch untereinander. Die politischen Lager der Demokraten und der Republikaner misstrauen sich zutiefst. Mein Bruder lebt selbst noch in den USA, in Texas, und er kennt es also. Er hat davor in Los Angeles gelebt, die sehr, sehr linke politische Sicht der Demokraten. In einer Stadt, die jetzt die meisten Obdachlosen in ganz Amerika beherbergt, die in Teilen nicht mehr bewohnbar ist von normalen Leuten, als auch in Texas, wo das ultrapatriotisch ist. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich nur einen Begriff dafür, das wäre dann rechtsradikalen Neonazis. In Amerika ist das halt einfach nur patriotische Amerikaner. Er kennt es also aus beiden Blickwinkeln und sagt, die sind unversöhnlich. Da gibt es keine Reden mehr untereinander. Das ist zutiefst feindselig aufgestellt und jeder wartet eigentlich nur darauf, dass sie sich wie damals im Confederate War, also dem US-Bürgerkrieg, gegenseitig an den Hals fallen. Und ich denke, diese Entwicklungen, um diese Frage jetzt abzukürzen, diese Entwicklungen sehen wir auch in Europa überall, gerade in Belfast, gerade in Großbritannien, wir sehen sie in Frankreich, wir sehen sie zunehmend auch mehr in einzelnen Teilen in Italien. Und deswegen stimme ich nicht zu, wenn es heißt, diese Politiker sind inkompetent. Das hat nichts mit Inkompetenz zu tun, sondern das ist leider ganz bewusst, die europäische Wirtschaft und Gesellschaft im Ganzen abzuwickeln.
Worauf würdest du das zurückführen? Also woher kommt das? Wann hat das angefangen? Wer ist sozusagen der Erste, der den Stein geworfen hat?
Wann hat das Ganze angefangen? Jetzt könnten wir geschichtlich zurückgehen und sagen, das Ganze hat an sich schon vor dem Ersten Weltkrieg angefangen und einer der Auslöser war dann der Erste Weltkrieg, dann im Zweiten, wer sich mit dem Versailler Vertrag sehr genau auskennt. Aber jetzt gehen wir tief in die Geschichte rein. der muss sich nicht wundern. Es wird da heute gesagt, ja, das wurde halt leider so falsch gemacht und das hat dann dazu geführt, dass die Nationalsozialisten die Macht ergriffen haben. Nun, wenn ich aber weiß, was passiert, wenn ich Verträge gestalte und ich gestalte sie auf eine Art und Weise, dass es nur mehr ein Ausweg ist, dass das Land, dass diese auferlegt bekommt, nur noch quasi im Kampf daraus kommt, dann kann man auch da davon ausgehen, dass es keine Zufälle sind. Ja? Und da heraus dann nach 1945, der völligen Zerstörung Deutschlands, die dann erstmal, muss man sagen, natürlich auch mit internationaler Hilfe aufgebaut wurden, die Amerikaner auch sehr viel geholfen haben. Ich meine, da gibt es positive und negative Beispiele. Zum einen wurde als erstes das Patentamt geplündert, deswegen gibt es viele Firmen heutzutage, die deutsch klingen. Merck, Pfizer ist Pfizer. Und viele andere auch, die dann, wo die Technologie in den USA gelandet ist. Und es gab aber auch damals schon immer Bestrebungen, dass zum einen Europa nicht lange geeint sein sollte, dass Europa beispielsweise auf keinen Fall mit den Rohstoffen Russlands zusammengeführt werden sollte, weil sonst wäre es das europäische Ingenieurtum plus die russischen Ressourcen. Da gibt es Reden aus den 90er Jahren, 2000er Jahren, wo US-Think-Tanks das ganz offen ansprechen. Das kann sich auch jeder anschauen auf YouTube, die gesagt haben, wir müssen um jeden Preis verhindern, dass Russland und Europa zusammenkommt, auch was Energiesicherheit ankommt, Thema günstige Energie, günstiges Gas aus Russland. Deswegen, ich glaube, dass Bestrebungen Europa wirtschaftlich abhängig zu machen von den USA beispielsweise schon seit vielen Jahrzehnten zu sehen sind. Und wenn wir jetzt mal einfach in die Realität schauen, mal aktuell, was ist passiert? Wir haben uns selbst von russischen Ressourcen, russischem Gas abgeschnitten. Und woher kaufen wir jetzt nochmal unser Fracking Gas? Ach ja, richtig, von den Amerikanern zu 3- und 4-fachen Preisen. Und ich glaube, die aktuellen Ereignisse im Iran beispielsweise zeigen das weiter, denn warum hat Donald Trump gesagt, er möchte selbst die Straße von Hormuz weiter gesperrt halten, als die Iraner eigentlich schon gesagt haben, nee, wir sind das eigentlich, ja, jetzt kommt ihr auch noch und sperrt sie. Nun, an wen wenden sie sich denn jetzt, um Öl, einen großen Ölexporteur zu nutzen? An die Amerikaner. Ja. Ich denke, das sind also viele geostrategische Überlegungen dran und eines der leidtragendsten Länder ist dabei Deutschland.
Wenn ich das richtig verstehe, also wenn die lang zurückliegende Ursache die geopolitischen Strategien oder die Hegemonialinteressen der USA als Weltpolizist eigentlich die Ursache dafür sind, dann müssten wir uns in Europa, speziell in Deutschland, ja freuen, wenn jetzt die USA als Weltmacht sozusagen zurückgedrängt werden von den Asiaten. Das wäre sozusagen die Befreiung von dem Joch, dass wir nach deren Pfeife tanzen müssen, dass wir deren überteuerte Rohstoffe kaufen müssen, deren Müll aus Hollywood konsumieren müssen, die Propaganda schlucken. Eigentlich ist ja dann Trump als sozusagen Abrissbirne der amerikanischen Weltherrschaft ja unser Freund. Wir könnten ja applaudieren. Je mehr Mist er macht, umso besser wird es ja für uns.
Er wird ja damit nicht zu unserem Freund, aber nehmen wir mal den Begriff, er würde quasi die Fesseln lösen. Aber was brauche ich denn, um nach gelösten Fesseln selbstständig zu agieren? Ich brauche Souveränität. Nun, ist Deutschland ein souveränes Land? Da gehen wir jetzt nochmal in ein ganz anderes Thematik rein. Ich würde da aber Wladimir Solowjow zitieren. Der hat in Moskau vor ungefähr 2 Wochen mit Roger Köppel ein hochinteressantes Interview gemacht, 2 Teile. Ich kann jedem nur nahelegen, sich das anzuhören. Und er hat als Russe selber gesagt, was wollt ihr Deutschen eigentlich? Ihr seid ja noch nicht einmal souverän seit 45. Das sagt nicht irgendeiner, sondern das sagt ein Russe mit einer sehr tiefen Kenntnis der Geschichte und sagt, wessen Truppen habt ihr bei euch im Land nochmal stationiert, die bis heute da sind? Ganz richtig. Und deswegen glaube ich, dass per se nur einmal, wenn wir davon ausgehen, dass der Amerikaner und wir von einer unipolaren Weltmacht auf eine multipolare gehen, also eine auf verschiedenen Schultern gestützte, verschiedene große Player, die Russen, die Inder im Zweifelsfall mit definitiv groß, ganz vorne die Chinesen, dass wir dann daran gleich profitieren. Nun, nehmen wir mal ein Beispiel. Was ist die stärkste Industrie, die wir hier in Deutschland hatten? Ist die Autoindustrie. Nun, was haben wir gemacht die letzten Jahre? Wir haben selbst auch aus der Industrie heraus Schritte unternommen, die uns massiv geschadet haben, die dem Ansehen der Autoindustrie geschadet haben. Wir haben gesagt, okay, was ist die stärkste Kompetenz, die wir haben innerhalb des Spektrums der Autoindustrie? Das sind Verbrennermotoren. was machen wir jetzt mit denen? Lass sie uns abschaffen und lass uns nur noch in eine Technologie reingehen, also Elektromobilität, von der wir bis dato wenig Ahnung hatten, in eine große Konkurrenzsituation gerade mit den Chinesen, um dann quasi in einem Rennen mit einem Land, das deutlich effizienter ist, arbeitet als wir, China, in Konkurrenz zu gehen. Auch da kannst du die Frage stellen, wer zum Teufel kommt auf solche bescheuerten Ideen? Ja? Du willst deine Stärken stärken, nicht versuchen, deine Schwächen stärker zu machen. Und ich glaube, um da den Bogen zu finden, gehen wir mal davon aus, die Fesseln der Amerikaner sind weg, dann haben wir jetzt trotzdem massive Nachteile. Denn was sollen wir denn in Old Germany, Old Economy produzieren? Das ist energieintensiv. Unsere Wirtschaft ist eine auf Schwerlast, Schwerindustrie basierende Old Economy. Dafür brauchen wir günstige Energie. Haben wir die Möglichkeit auf günstige Energie? Nein, weil wir haben die Russen, wir haben uns selber den Gashahn abgestellt. Nicht die Russen wohlgemerkt, wir uns selber. Ja, wir könnten jetzt aber noch unsere Atomenergie nutzen. Ach so, unsere Atomenergie, wir haben ja unsere Atomkraftwerke abgeschalten. Nein, haben wir nicht nur, wir haben sie nicht nur abgeschalten, wir haben sie gesprengt, damit es völlig unmöglich ist, dass wir selbst, wenn wir jetzt einen Politikwechsel bekommen würden und die andere Partei, die dann drankommt, sagt, okay, das war alles ein furchtbar dummer Fehler, lass sie uns wieder anschalten, können wir das nicht mehr, weil wir die Infrastruktur zerstört haben. So, und jetzt sind wir wieder bei Punkten. Sind solche Dinge Zufälle, dass man sich sagt, auf der einen Seite kein russisches Gas mehr, diese Leute wissen, dass die Konsequenz ist, dass dann unsere Wirtschaft deindustrialisiert, und auf der anderen Seite sprengen wir unsere Atomkraftwerke, damit es auch gar keine Möglichkeit mehr auf ein Comeback gibt. Da kann man von Zufällen sprechen, ich sehe das nicht so.
Also ich stimme dir grundsätzlich mit allem, was du gesagt hast, zu 100% zu, dass es aus geopolitischen Gründen im Interesse der Amerikaner ist, sagen wir mal, die Peripherie an der langen Leine zu halten, Leute auch zu installieren, die eben auch die Interessen dann vertreten. Und das erinnert mich ja so ein bisschen an das Römische Reich. Die hatten ja auch in ihren Provinzen die Handpuppen, die dann die römische Politik umgesetzt haben und letztendlich auch immer Chaos kreiert haben, weil dann wurden die Bedrohungen halt in der Peripherie gebunden und der Kern war halt sicher. Nur, es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, so eine Souveränität, wie du richtig sagst, die wird einem ja nicht verliehen, sondern die muss man sich ja erkämpfen. Man muss ja dafür gerade stehen, man muss ja auch ein Opfer bringen. Aber wo ist denn da ein Mindset? Weil das jetzige System in Deutschland, das ist ja die Kritik. Die meisten wählen ja die Politik auch vor dem Hintergrund, naja, die werden schon den Status quo aufrechterhalten. Hauptsache, die Rente ist sicher und der Deal mit der Regierung ist ja, ihr kriegt Sicherheit und dafür akzeptiert ihr Bevormundung. Wie soll denn da so ein souveränes Gebilde entstehen, wo man auch für seine, sagen wir mal, Rechte und seine Vorstellungen, wie man leben will, Unabhängigkeit und so weiter, wo soll denn das herkommen, wenn du so ein Mindset kultivierst über Jahrzehnte durch Umerziehung oder durch Ruhestellen, hier bekommst du noch eine Subvention, da bekommst du noch eine Beihilfe. Der Staat ist ja so mit der Bevölkerung verwachsen, dass sich die Bevölkerung gar keine Alternative mehr vorstellen kann. Also ist es nicht ein bisschen so, dass der moderne Wähler in Deutschland auch an seinem eigenen Niedergang aktiv mit beteiligt ist, dass er immer wieder die gleichen Parteien wählt, weil er einfach gar keine Veränderung will?
100%. So ist es. Keine Rechte für Knechte. Und Albert Einstein hat doch in einem seiner bekanntesten Zitate einmal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. So, und was der Deutsche in seinem ewigen Stockholm-Syndrom tut, er sagt sich, ich werde geschändet und geschändet und geschändet, und als Konsequenz aus diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wähle ich jetzt wieder meine Schlechter. Das klingt jetzt sehr hart, aber reflektiert das alle mal selbst, dass am Ende des Tages genau das, was passiert ist. Wollen wir mal ein bisschen zurückgehen in die jüngste Geschichte der letzten zwei Jahrzehnte. Wir hatten 16 Jahre Angela Merkel. Angela Merkel hatte irgendwann mal, man könnte meinen plötzlich, ich meine, das ist überhaupt nicht plötzlich gewesen, da gibt es Entscheidungen, die getroffen worden sind. Da hat auch Hans-Georg Maaßen mal ganz klar Statement dazu bezogen, der damals sehr nah an Merkel dran war, ich meine den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, und der sagte, das wurde plötzlich, gab es eine gewisse Order und dann hieß es, Flüchtlinge rein. Und wenn du dich daran erinnerst, es war ja nicht so, dass da mal ein paar gekommen sind, sondern mehr oder weniger plötzlich ein extremes Medienecho darauf, dass in 20er Reihen zu 95% Männer an den Grenzen starten und die dann plötzlich alle rein wollten. Ja? Dann erinnern wir uns damals an den Kölner Dom 2015, die ersten Deutschkenntnisse, die sie sich da angeeignet haben, Ficky Ficky. Und dann hieß es, wir müssen hier alle mithelfen. Jeder, der es nicht tut, ist ein Feind unseres Volkes. Er ist rechtsradikal und ein Nazi. Und wir schaffen das. Das ist Angela Merkel. So, ich tue das jetzt mal ganz bewusst sehr schwarz und weiß polarisierend darstellen. Und wir wissen, welch unfassbaren Schaden das unserer Bevölkerung, unserem Land nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich angetan hat. Man kann hier von irreparablen und auch irreversiblen Schäden sprechen. Ja. Jetzt kommt man aus diesen 16 Jahren Merkel raus. Dann haben wir den guten Olaf, ein Mann mit, ja, also der charismatischste war er nicht. Ich meine auch der fähigste war er nicht. Jetzt ist dieser Mann weg und was sagt man sich? Lass es uns wieder mit der CDU versuchen. Dieses Mal mit einem Mann, der noch deutlich als deutlich weniger fähig eingeschätzt wurde, Friedrich Merz, ehemaliger BlackRock-Mann. Man könnte sagen, der nach wie vor gewisse Interessen vertritt. Also was haben die Deutschen jetzt wirklich gelernt an der Wahlurne? Gar nichts haben sie gelernt. Ja? Und was ist jetzt dann passiert danach? Die Verliererparteien eigentlich, die koaliert haben, also die SPD und die Grünen, zeigen sich unglaublich stark. Ja? Ein Klingbeil. Die sind ja stark aufgetreten jetzt gegenüber der CDU. Man könnte meinen, dass der Juniorpartner eigentlich der Seniorpartner ist mit dem deutlich stärkeren Bizeps. Weil die haben diktiert, was läuft. Und jedes Mal gedroht, wenn er nicht mitmacht, lassen wir das ganze Ding platzen. Und treiben somit die CDU vor sich her, aber auch um hier wieder abzukürzen, natürlich ist es so, jedes Land und damit jede Bevölkerung bekommt die Politiker, die es sich verdient hat, und verdient heißt, die es sich gewählt hat. Wir haben sie gewählt und jetzt dürfen wir alle dieses Süppchen mit auslöffeln.
Bleiben wir kurz bei diesem Thema Migration. Du hast völlig recht. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, der Trigger damals war, dass man die Hilfsleistungen an viele Flüchtlinge in Flüchtlingscamps im Nahen Osten und Nordafrika um die Hälfte gekürzt hat. Und das war ein Schock, weil man genau wusste, damit können die überhaupt gar nicht überleben. Also man hat praktisch die Leute sozusagen, man hat denen weniger Essen angeboten mit der Idee, dass sie sich dann auf die Reise machen. Also daher, das stimmt schon. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, in Deutschland, Großglobalisierung, wir brauchen Fachkräfte, brauchen Wachstum, demografisch ist es ja nicht so toll bei uns. Dann haben wir seit den 80er, 90er Jahren massiv Leute ins Land geholt. Eigentlich mit der Idee, naja, das ganze Rentensystem, das soll ja stabilisiert werden, weil jetzt gehen ja auch die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente. Und Deutschland hat ja vor längerer Zeit schon aufgehört, im entsprechenden Maße Nachwuchs zu produzieren. Das heißt, die Leute, manche von denen, die jetzt in Rente gehen, die möchten eine Rente von Kindern haben, die sie selbst nie gehabt haben. Correct. Und dann eben eine Lösung war, ja, massenhaft, millionenweise Leute aus dem Ausland ins Land, die sollen dann diese Sozialsysteme stabilisieren. Mhm. Genau das Gegenteil ist passiert. Also jetzt müssen die Leute tendenziell länger arbeiten, um die dazugekommenen zu alimentieren. Die Wohnungsnot ist massiv gestiegen. Also was ich sagen würde, ist, wir haben jetzt so viele Leute ins Land geholt. Wir haben jetzt gleichzeitig aber auch die KI-Revolution, wo wir wissen, wir brauchen gar nicht mehr so viele. Ja, viele Jobs existieren demnächst gar nicht mehr. Dann haben wir zweitens diese massive Rezession ist zu wenig, Deflation, also Depression. Das heißt, massenweise gehen Unternehmen pleite, hunderttausende Jobs sind schon seit einiger Zeit jetzt weg. Und da treffen ja jetzt Welten aufeinander. Das heißt, wir haben ja ein Überangebot an Humankapital im Land und wir wissen gar nicht, wie wir es finanzieren sollen. Also das heißt, da ist ja auch eine politische Sackgasse erreicht, aus der man, egal ob man ins links, rechts, oben, unten wählt, da kommen wir ja gar nicht mehr raus. Also wie siehst du das? Wie kann man überhaupt diesen Karren noch rausholen aus dem Dreck?
Also auch hier gehen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit zum Zeitpunkt der, also Masseneinwanderung hat ja nicht erst 2015 begonnen, sondern wie du schon richtig gesagt hast, starke Einwanderung, sagen wir es mal so, schon 70er, 80er und 90er. Und ich würde sagen, dass damals auch wirklich noch mehr von Fachkräften gesprochen werden konnte, auch wenn das teilweise Müllabfuhrleute waren, weil es so ein simples Beispiel, weil es viele Deutsche nicht machen wollten. Oder ich nehme ein Beispiel, das ich selber aus meiner eigenen Familie kenne. Meine Frau ist ja Tunesierin, ihr Teil der Familie. Das ist damals die Partnerstadt von Stuttgart gewesen. Und die sind gekommen und die haben für die Stuttgarter Straßenbahn und für die Stuttgarter Busgesellschaft gearbeitet. Ja? Also Busfahrer, Straßenbahn, Strukturerhalt. Ja? Also das sind durchaus Leute, die erstens mal sich in überwiegenden Teilen bis heute gut assimiliert haben, die meistens die Sprache recht gut sprechen können, die Jüngeren auf jeden Fall sehr gut, die Älteren vielleicht sind eher noch in ihren eigenen Kohorten geblieben. Aber Leute, die interessanterweise heutzutage, und das werden viele Zuschauer wahrscheinlich auch reflektieren, viele Migranten, die heute sagen, ich will die AfD, und dann, ja, wie kannst du denn das machen? Weil die sagen, ich will das nicht wieder vorfinden, was ich in meinem eigenen Land, aus dem ich geflohen bin, vorgefunden habe, was der Standard dort ist, dass ich den jetzt in Deutschland habe, dass nichts funktioniert, dass nichts mehr sicher ist, die Straßen dreckig sind, ich will das nicht. Ja? Deswegen, viele dieser Migranten sind ja nach wie vor sehr konservativ, weil sie aus konservativen, archaischen Kulturen kommen und die deswegen sagen, was zum Teufel ist da eigentlich hier los? Also damals, als die gekommen sind, gab es ja diese Idee oder den Gedanke an KI, welches unsere Jobs übernehmen wird, noch gar nicht. So, das ist jetzt erst eigentlich wirklich in der jüngsten Vergangenheit gekommen. Ich meine, wir alle können uns noch erinnern, es ist noch ein Jahr oder eineinhalb her, ChatGPT zum ersten Mal gehört und boom, ging das Ding los. Ja. Mhm. Das ist jetzt also einfach noch ein Brandbeschleuniger, der diese Gesellschaft auch getroffen hätte, wenn sie eine homogene Gesellschaft wäre, ähnlich Polens zum Beispiel oder Ungarns, die gesagt haben, wir halten unseren Laden dicht, die trifft das genauso wie uns. Es ist bei uns jetzt nur noch schlimmer, weil wir haben viel mehr Mäuler, die wir noch füttern müssen, weil jeder kennt die Statistiken, wer sind diese Bürgergeldempfänger? Das sind zu großen Teilen eingewanderte Migranten, die nicht arbeiten, Strich nicht arbeitswillig sind, ob arbeitswillig oder nicht, teilweise gar nicht arbeiten dürfen auch, muss auch gesagt werden, und die jetzt einfach uns allen auf der Tasche liegen.
Die alte Weltordnung ist zu Ende. Krisen, Kriege und Schuldenexzesse bedrohen ihr Erspartes. Droht eine neue Finanzkrise oder ein Weimar-Szenario? Das würde erhebliche Konsequenzen für Sie persönlich auslösen. Machen Sie sich Sorgen um Ihre Altersvorsorge, ob die noch reichen wird?
Im Podcast Klartext Finanzen teilen wir unser Wissen mit Ihnen, damit Sie bestens für die nächste Krise gewappnet sind. Die Hauptaufgabe der Realnet Schweiz AG ist jedoch der Vermögensschutz der uns anvertrauten Gelder. Wir sind eine börsenkotierte Investmentgesellschaft. Wer bei uns investiert, wird damit automatisch Miteigentümer unserer in der Schweiz ansässigen Aktiengesellschaft.
Seit 25 Jahren hat sich unsere Sachwertstrategie bewährt. Sie beinhaltet zu großen Teilen physisches Silber und physisches Gold, sicher in der Schweiz verwahrt. Darüber hinaus investieren wir in gesunde Unternehmen mit krisenfestem Geschäftsmodell, welche die Grundbedürfnisse decken. Mehr als die Hälfte unserer Anlagen halten wir außerhalb des Finanzsystems, damit wir auch während einer Finanzkrise Zugriff darauf haben. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können beruhigt in die Zukunft schauen. Sie profitieren von unserer ausgewiesenen Expertise und langjährigen Erfahrung.
Sichern auch Sie Ihr Vermögen mit realen Sachwerten. Unabhängig von der Höhe Ihres Ersparten haben Sie die Wahl, unsere Realunit-Aktie über Ihre Depotbank zu erwerben oder den gleichwertigen Aktientoken bankenunabhängig und kostenfrei über unsere neue Realunit-App zu erwerben und zu verwahren. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir das Vermögen unserer Aktionäre bestmöglich über die kommende Krise hinweg schützen können. Informieren Sie sich jetzt unter realunit.de. Wir freuen uns auf Sie.
Und deswegen ist diese Situation, ich glaube, die meisten Leute können sich das noch gar nicht vorstellen, wissen es auch nicht. Und selbst wenn diese Informationen bestehen würden, wollen sie sich nicht damit beschäftigen. Denn es ist für jeden vollkommen unschön, wenn man hört von einem Sam Altman und anderen Größen aus dem KI-Bereich, die uns, die selber jetzt in Amerika sagen, das alles ganz, teilweise müssen wir uns damit abfinden, dass das ganz, ganz übel wird, ja, oder ein Yuval Harari, ein israelischer, nennen wir ihn mal Forscher, der sagt, es wird in Zukunft zu viele unnütze Fresser geben auf dem Planeten und wir müssen Möglichkeiten finden, mit dem umzugehen. Und hat das ja in Interviews gesagt, die können wir entweder unter Drogen setzen oder vor Bildschirme, damit sie irgendwie beschäftigt werden. Deswegen, ja, um das mal ganz deutlich zu sagen, we are fucked in gewisser Weise, ja, was das gesellschaftliche Bild angeht. Wer nicht in der Lage ist zu adaptieren, wie das im Tierreich oder in der Natur auch ist bei großen Unwetterkatastrophen, wer in der Lage ist zu adaptieren, der kann in Zukunft auch noch daraus Kapital schlagen. Wer also in der Lage ist, ich würde nicht mal sagen coden, weil coden war bis kurzem, hieß es auch noch, geh in den IT-Bereich, vergiss es, mach die KI jetzt komplett selber. Ja. Sondern wer in der Lage ist, KI zu nutzen, um daraus seinen eigenen Profit zu ziehen, um in diesem Ökosystem selber mitzuwirken, ja, der kann das gut machen, aber alle anderen Branchen, damit beziehe ich mich selbst auch mit ein, ja, bei euch wahrscheinlich auch, wer weiß nicht, ob in 2 Jahren das von der KI so gemacht werden kann, zu einem Bruchteil der Kosten, und dann sind wir weg. In Zukunft können hinterm Counter von einer Bäckerei steht im Zweifelsfall irgendein Roboter und macht das Ganze. Ja. Das sind alles Entwicklungen, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen. Ich könnte mir vorstellen, im deutschsprachigen Raum langsamer als sonst wo, weil wir da einfach so zurück sind. Und ich will nicht sagen innovationsfeindlich, aber wir sind halt einfach noch so 2000 and late, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger haben. Vielleicht haben wir dann auch gar nicht mehr das Geld, um diese Roboter massenweise reinzubringen. Aber in anderen Ländern, in China, ist das schon längst Realität.
Die haben ja ähnliche Probleme. Ich meine, die haben auch Massenarbeitslosigkeit unter gut ausgebildeten Leuten. Die Jugendarbeitslosigkeit, die hat Ausmaße angenommen. Das macht selbst der KP schon Sorgen. Allein die Umsätze für Elektroautos im Land schrumpfen hoch zweistellig. Deswegen haben die ja so eine aggressive Exportpolitik jetzt und überfluten Europa. Mit dem Nachteil, dass eben der Daimler verkauft nichts mehr. Porsche ist auch unter Probleme gekommen. Das sind ja alles ganz neue Konstellationen, die es so früher nie gab. Also wirklich eine komplette Umwälzung im System, auch was die Wahrnehmung angeht. Und du hast es ja gesagt, früher hat das alles keine Rolle gespielt. Da hatten wir relativ störungsfreies Wachstum. Aber jetzt kommen genau diese ganzen Phänomene, Geopolitik und so weiter, die spielen ja auch eine Rolle an der Börse. Ich meine, wie machst denn du das konkret? Wie investierst denn du dein Geld, wissend, da sind jetzt so viel krasse Veränderungen. Kann man überhaupt noch in Deutschland investieren? Oder ist da der strukturelle Niedergang so dominant, dass selbst wenn man sich adaptiert, aber man wird einfach mit dem Sog nach unten gezogen, dass man gar keine Chance mehr hat, zu überleben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die kann man nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten, weil dafür ist Deutschland ein Land mit 82, 83 Millionen Einwohnern und 40 Millionen Deutschen. Da ist die Frage jetzt, in welchen Branchen genau. Ich bin sicher, auch in Zukunft wird es noch Leute geben, die dort viel Geld verdienen, ganz ohne Frage. Auch in Venezuela, ein Land mit galoppierender Hyperinflation seit Jahrzehnten, hat sehr reiche Menschen. Ne? Es gibt kein Land auf der Welt wahrscheinlich, wo es nicht noch einzelne sehr reiche Leute gibt. Eine massiv auseinandergegangene Schere, wie wir sie in Deutschland jetzt auch immer stärker sehen. Wir waren ja eines der wenigen Länder weltweit davor, das überhaupt eine breite Mittelschicht hatte. Ja? Und wir tun nach wie vor absolut alles dafür, 24/7, um diese Schere immer weiter auseinandergehen zu lassen und den Mittelstand zu belasten. Denn auf der einen Seite, die linken Parteien wollen, dass die ganze Unterschicht und die vielen Hinzugezogenen, die sie als zukünftiges Wählerpotenzial ansehen, dass die möglichst geschont werden, dass man da auch möglichst die Spaltung vorantreibt. Reiche Leute sind schlecht für uns. Der ist nur reich, weil du arm bist. Ja? Und auf der anderen Seite bedient man schon immer, völlig egal, welche Partei an der Macht ist, das sehr reiche Klientel, weil die einfach in der Lage sind, sich Strukturen aufzubauen, Holdingstrukturen aufzubauen, einfach genügend Geld zu haben, um Experten zu nutzen, die Loopholes finden, auch im deutschen Steuersystem, um nicht die volle Belastung tragen zu müssen. Also ist einfach der im Mittelstand, der Angestellte, ist der, der am meisten geschröpft wird. Das ist halt nun mal so. Wenn wir uns die Situation anschauen, ja, es gibt mit Sicherheit noch Bereiche in Deutschland, die auch in Zukunft Wachstumsmärkte werden. 100% bin ich davon überzeugt. Insgesamt gesehen, wenn wir das aber einfach mal grundsätzlich anschauen, was Chancengleichheit angeht, dann können wir uns auch die Wirtschaftsweisen anhören, die immer mehr sagen, das ist ganz, ganz heftig, was hier abläuft. Ja? Und die Belastungen werden höher. Ich möchte mal auf den ersten Teil deiner Frage eingehen, wie investiere ich mein Geld? Jetzt kommen wir in Richtung Mitte Juni 2026. Ich halte aktuell gerade die höchsten Cash-Reserven, die ich je, jetzt gemessen an meinem Einkommen, an meinem Vermögen, die ich jemals hatte. Ich bin nach wie vor immer an der Börse investiert. Das ist auch mein Hauptspiel. Ich mache es da wie Warren Buffett. Ich gehe nicht bei allem gar nichts raus. Wenn ich jetzt nicht gerade davon ausgehe, dass morgen Armageddon kommt, dann habe ich trotzdem immer einen Grundstock in Unternehmen drin. Aber ich warte ab und ich halte es für sehr, sehr realistisch, dass wir in diesem Jahr, in 2026, noch mit einer heftigen Korrektur rechnen können. Wenn wir uns beispielsweise Statistiken anschauen vor Midterm-Wahlen, jetzt im November Midterm-Wahlen, Donald Trump wird, wenn er die Midterm-Wahlen verliert, ein zahnloser Tiger werden, weil dann hat er den Kongress gegen sich. Er kann dann quasi noch seine Reden schwingen, aber er hat dann nicht mehr die Mehrheit, um Dinge durchzudrücken bei Abstimmungen. So, und wie es aktuell aussieht, er liegt, ich will nicht sagen vernichtend hinten, er liegt sehr weit hinten, er sieht überhaupt nicht gut aus. Warum? Weil sich viele seiner Wählerschaft von ihm verraten fühlen, weil er erzählt hat, mit mir wird es keinen Krieg mehr geben. Wenn ich Präsident bin, werde ich eine Woche später den Ukraine-Krieg beenden. Ich werde niemals den Iran angreifen. Das hat er früher Joe Biden immer vorgeworfen. Die sind alle scharf darauf, den Iran anzugreifen, mit ihm nicht. So, jetzt hat er, ich glaube, insgesamt 6 Konflikte schon geführt, hat heute eine Rede gehalten und erzählt, man würde dem Iran das Öl stehlen, man hätte schon 20 Tanker konfisziert. Da reden wir von Diebstahl und der Mann steht im
Piraterie.
Ja, das sagt das, weil es ist alles, wir haben jetzt in diesem Jahr eine Situation, wo die Masken eigentlich komplett runtergenommen werden und alle sagen, ich erinnere vor ein paar Wochen an eine Rede, da stand Witkoff und Jared Kushner, seine zwei engsten Berater, Amerikaner, jeweils mit Dual Citizenship eines anderen Landes noch, das sehr großen Einfluss auf die auf Amerika hat, standen neben ihm, Pressekonferenz, der Reporter fragt ihn, wie das denn sein kann, dass immer wieder hunderte Millionen Dollar kurz vor Tweets gesetzt worden sind, die dann den WTI-Ölpreis entweder nach oben haben schießen lassen oder zusammengefallen. Da wurden ja Wahnsinnssummen verdient. Das ist ja auch alles offiziell. Und dann haben die zwei hinter ihm schon richtig gelacht. Der Witkoff konnte sich das Lachen nicht halten und Trump sagte, the world is a casino. Ja? Die Welt ist ein Casino. So, Ende, nächstes Thema, weiter bitte. Wir bereichern euch, ihr könnt es alle sehen, ihr könnt nichts dagegen machen, weiter geht's. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Situation, die wir völlig sichtbar jetzt in 2026 haben. Du hast mir ganz am Anfang des Interviews die Frage gestellt, die merken in Deutschland, es geht runter und jetzt bereichern sich alle noch. Es ist in Amerika genau das Gleiche, es läuft nur viel öffentlicher und schamloser auch.
Das heißt, die haben eigentlich Informationen, die sind bei uns noch nicht angekommen, also die wissen, dass der Baum in Flammen steht und die interessiert dann auch nicht mehr die öffentliche Wahrnehmung, weil sie wissen, danach spielt es eh keine Rolle mehr.
Nach mir die Sinnflut ein bisschen. Ich meine, reflektieren wir das doch mal alle selbst jetzt. Wir haben Familien und wir sitzen jetzt an den Trögen gerade. Jetzt werden manche sagen, ich mach das nicht, weil ich bin da moralisch erhaben darüber. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du weißt, morgen brennt der Baum und hier ist noch quasi, hier ist der Safe offen, da liegen die Goldbarren drin, gehst du dann oder sagst du dir, ach scheiß drauf, morgen ist sowieso alles kaputt. Ich greife jetzt nochmal richtig rein. Ich habe ja, nehmen wir das Beispiel Amerika, der US-Präsident kann ja sowohl sein Umfeld, nicht nur sein Umfeld, er kann jede Person einen Pardon aussprechen, also sie begnadigen, als auch sich selbst. Das ist ja eigentlich das Geilste überhaupt. Er kann sich selbst begnadigen lassen. Ja? Joe Biden hat das mit seinem Sohn Hunter Biden in der letzten Präsidentschaft gemacht. Der hat ja am letzten Tag, da hat man jetzt nachweisen können, das ist eine Unterschriftsmaschine gewesen. Der hat das nicht mal selber unterschrieben, sondern da war einfach nur noch brrrr, ging das durch. Hat seinen Sohn Joe Biden, der bekannt dafür war, im High of Crack Pornos zu drehen mit den Prostituierten, die er bei sich zu Hause hatte, hat er alle begnadigen lassen und Ähnliches. Trump hat sich damals furchtbar aufgeregt und sich darüber lächerlich gemacht. Was läuft da jetzt? Exakt das Gleiche. Fairerweise muss man deshalb sagen, das ist kein Trump-Bashing. Das machen sie alle, diese Spielchen. Der eine betreibt es halt noch ein bisschen extremer als der andere. Und ich glaube, das ist schon ein perfektes System. Also wenn ich ein System habe, ich habe eine große Machtfülle in einem der reichsten, noch reichsten Länder der Welt und ich kann mich danach begnadigen auf so ziemlich alles, außer Mord vielleicht, ja, dann würde ich auch sagen, let's go, jetzt werden die Taschen voll gemacht, macht euch die Taschen schön groß und stopft möglichst viel rein.
Das ist aber jetzt gefährlich, was wir hier beschreiben, weil wir wissen ja, die Politik braucht ja die Lüge. Und die Lüge ist eigentlich bekannt. Das heißt, es gibt so einen impliziten Deal zwischen Wähler und Politik, dass du bekommst von mir Sicherheit, du bekommst eine Rente. Dafür musst du einfach dich bevormunden lassen und einfach immer konform mitgehen, das machen, was wir dir sagen. Und dieser Deal bricht ja jetzt gerade. Das heißt, wir sehen ja, dass diese ganzen Versprechen überhaupt nicht mehr zu bezahlen sind. Und es ist ja jetzt nur eine Frage der Zeit, bis die Gesetze der Physik, also die Gravitation der Schulden, einfach dem Ganzen ein Ende setzt. Mhm. Und wenn wir aber jetzt sozusagen Feuer in diesem vollbesetzten Kino rufen und wissen, da ist nur ein Ausgang für die Elite, dann sorgt das ja auch bei den Eliten für Unruhe, weil nichts ist schlimmer als jemand, der darauf hinweist, der Kaiser hat keine Kleider. Das würde mich jetzt zur Frage bringen, du hast ja selber den erfolgreichsten Podcast gehabt in Deutschland und du hast den ja auf dem Peak sozusagen beendet. Hand aufs Herz, war das da nicht auch ein bisschen wie, die Küche wird gerade zu heiß, weil du mit deiner Reichweite dann auf Punkte hingewiesen hast, die für Unruhe gesorgt haben?
Also das haben wir währenddessen schon die ganze Zeit. Ich kann das da nur wiederholen, das waren persönliche Differenzen, die wir gehabt haben. Am Ende, die dazu geführt haben, dass wir uns da getrennt haben, dass wir das Projekt nicht weitergeführt haben. Aber ich wäre der Erste, wenn ich, sage ich mal so, diesen viel zitierten Anruf bekommen hätte oder den Besuch im Bademantel, ja, das wäre erstens mal durch alle Medien durchgegangen, dass ich sage, okay, oder man hätte mir wie manchen bekannten amerikanischen Podcastern einen Netflix-Deal über 120 Millionen Dollar angeboten mit der Bedingung, aber über dieses Thema redest du jetzt nicht mehr. Alles andere kannst du ansprechen, aber das nicht mehr. Wäre geil, ja, oder der Kreml hätte mir mal einen netten Rolls-Royce vor die Türe gestellt mit dem Kofferraum voll Geld, habe ich leider nie bekommen. Deswegen, den Deal konnte ich gar nicht machen, selbst wenn ich wollte, sondern wir haben das gesagt damals, wir stellen das ein, weil wir uns halt auf einer gewissen Ebene auch nicht mehr verstanden haben. Dennoch muss ich dazu sagen, dass ich eine persönliche Entscheidung getroffen habe, im Oktober 2024, also noch früher, Deutschland zu verlassen. Ja. Und da sind wir schon näher an dem Thema dran, das du ansprichst. Denn es gab Gründe, warum ich das gemacht habe, warum ich das auch recht schnell gemacht habe. Da sind wir eben, da. Ich wusste, dass ich weiterhin sehr kritisch sein werde. Ich meine, du siehst das ja auch heute. Ich halte jetzt nicht irgendwie irgendwas zurück. Ich kann es jetzt halt nur in einem Land machen, das ein demokratisches Grundverständnis hat, das letzte Land auf unserem Planeten, wo die Bevölkerung überhaupt noch abstimmen kann. Ich meine, wir sind uns dessen ja gar nicht im Klaren, von was wir hier reden. Die Schweiz ist das letzte Land überhaupt, wo es das gibt. Alle anderen schimpfen sich demokratisch und sind aber noch nicht mal auf 10 Kilometer da dran. Das sind Scheindemokratien, mehr nicht. Und wenn jetzt einer sagt, das ist ja vollkommener Blödsinn, wir können ja in Frankreich und in Italien und in Deutschland auch abstimmen. Ja genau, können wir nochmal für den Präsidenten abstimmen? Hat jemand Friedrich Merz gewählt oder die Partei gewählt? Die Antwort ist, die Partei wird gewählt, grundsätzlich, nicht die Person. Demokratisch wäre es, wenn wir ja sagen, wie in Amerika, ich wähle Donald Trump oder ich wähle Kamala Harris oder sonst wen. Ja? Das ist bei uns nicht der Fall. Ich wähle Parteisysteme und die Partei nimmt dann ihren Spitzenkandidaten heraus. Ja, abschließend, es gab gute Gründe, warum ich Deutschland verlassen habe. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es getan habe. Es ist wie mein Lungenvolumen ist deutlich größer geworden. Ich kann hier frei atmen. Ich fühle mich von diesem politischen System deutlich besser verstanden, respektiert. Auch wenn ich selber nicht abstimmen kann, freue ich mich und bin stolz, ein Teil dessen zu sein, diesem Land, die stolzen Schweizer, die hier ohne Scham ihre Flagge raushängen, die stolz sind. Und ich kann jedem Schweizer nur sagen, lasst euch das nicht nehmen und bewahrt das auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Schweizer sind sich dessen selbst teilweise nicht bewusst, wie selten das eigentlich ist und wie wichtig das ist, dass dieses letzte kleine Fleckchen, das gallische Dorf, das noch nicht eingenommen ist, das bleibt, was es ist und seine eigene Heimat und seine Tradition erhält.
Ich möchte trotzdem dabei bleiben, weil das ist mir ein bisschen zu wenig. Du hast zwar gesagt, du stehst zu dem, was du sagst und du nimmst kein Blatt vor den Mund, aber die Realität ist ja auch, du hast ja auch immer noch Freunde und Verwandte in Deutschland. Klar. So. Und da gibt's Menschen, die sagen, ja, da gibt's sowas wie Sippenhaft, also dass man eben, ohne dass man selber betroffen ist, aber aufgrund der Tatsache, dass man mit jemandem verwandt oder bekannt ist, dass das sozusagen auf einen zurückfällt. Und ist das nicht auch eine Gefahr, die du eingehst, dass du einen Preis für deine Popularität bezahlst und auch für deine offenen Worte? Du hast eben mit der AfD das beschrieben, das könnte man jetzt auch auslegen, als wärst du ein AfD-Sympathisant oder ein Putin-Versteher. Oder was auch immer. Und da bist du ja gleich geframed, aber auch alle sozusagen, die da lieb und teuer sind in Deutschland. Und ohne, dass man dir jetzt direkt die Handschellen anlegt, aber man kann ja über diese Kontaktschuld auch eine soziale Ächtung herbeiführen und dir dadurch auch schaden. Also hast du da nicht ein bisschen Angst?
Schau mal, das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern seitdem ich irgendwo eine Präsenz auf Social Media habe, habe ich das gleiche Geschwätz, das ich jetzt heute bringe, schon damals gebracht. Ich sag das, was ich für richtig halte und dem einen gefällt es und dem anderen nicht und ist auch völlig in Ordnung. Jeder soll seine Meinung kundtun. Thema Kontaktschuld. Ich kenne Leute sehr eng, ich kann das auch sagen, das ist Markus Krall, der aufgrund von Kontaktschuld damals seine eigene Hausdurchsuchung hatte. Es war auch um diesen Zeitraum herum und hat mir damals davon erzählt und wie das abgelaufen ist und dass dann alles fallen gelassen wurde, aber dass es einfach nur darum ging, ihm zu zeigen, wenn wir wollen, machen wir dich fertig. Ja? Und da ging es um die Kontaktschuld des heute bekannten Rollator-Putsches in Deutschland, also die Geschichte, dass scheinbar 10, 15 dem Rentenalter nahe Leute geplant hatten, in Deutschland zu putschen. Ich darf daran erinnern, dass mit mehreren tausend Soldaten, Panzern, Kampfflugzeugen, Kampfhelikoptern in der Türkei versucht wurde zu putschen. Das hat genau 2 Tage funktioniert. Dann sind ein paar Soldaten von der Brücke runtergesprungen worden, die anderen ausgepeitscht, zu Tode geschlagen von den Türken. Jetzt kann man sagen, das war alles geplant oder nicht, völlig egal. Aber de facto ist, da wurde echt geschossen, echt gestorben und es gab, ob geplant oder nicht, es gab mehrere tausend Soldaten, die involviert waren. Jetzt will man uns erzählen, dass in Deutschland 15 Menschen kurz vor dem Rentenalter, die über 2 Knarren verfügt haben, kurz davor waren, die deutsche Regierung zu putschen. Ja? Und dieser Prinz Reuß hatte Jahre vorher mit Markus Krall, war der zweimal zum Abendessen. Ja? Und aufgrund dieser Kontaktschuld, ja, weil der hat den gekannt und war mit dem beim Abendessen, hatte der Markus damals eine Hausdurchsuchung bekommen. Der Gedanke daran, dass das schon möglich ist, und dann kam diese ganze Habeck-Geschichte mit Schwachkopf. Ja? Wenn du dich noch erinnerst, das ist ein Mann, der hatte mit einer behinderten Tochter zu Hause, dann sind sie bei dem zur Türe rein. Dann hatten wir es vom Kompaktmagazin, da kam dann die ganze Geschichte mit dem Bademantel, ja? Dass ich gesagt habe, danke, aber nein, danke, nicht mit mir. Adios.
Das gibt mir die Chance, jetzt über ein weiteres Thema mit dir zu sprechen, weil ich merke, du bist da völlig frei in deinen Äußerungen. Wir haben ja jetzt die Situation, wie wir festgestellt haben, wirklich verfahren. Es gibt keine einfache Lösung und wahrscheinlich gibt es auch kein politisches Wunder, egal wie man jetzt wählt, weil einfach strukturell sind so viele Probleme da. Demografie, Wirtschaftskrise, strukturelle Wirtschaftskrise, wir kommen in die Zange der Geopolitik, wo wir zwischen Ost und West zerdrückt werden, Energie, also diese ganze Litanei an Themen, was die Politik einfach überfordert und vielleicht auch deswegen so ein bisschen nervös macht und zu solchen Dingen dann auch führt, dass man unschuldige Leute, die einfach einen Kommentar hinterlassen, dann gleich versucht, in den Knast zu stecken. Aber wir wissen aus der Geschichte, immer wenn es einer politischen Elite an den Kragen geht, versucht sie ultimativ noch die Rettung durch einen externen Sündenbock, also einen Krieg. Naheliegend ist ja der Herr Putin, der sich jetzt dazu bereit erklärt hat, den Sündenbock zu übernehmen. Aber es ist ja, wie man auch sieht, jetzt in Vorbereitung, dass man die Gesellschaft darauf einstimmt. Der Herr Pistorius hat ja gesagt, bis 2029 sollen die Deutschen kriegstüchtig werden. Und man sieht aber auch, wie das von allen Seiten unterstützt wird. Also ich habe das jetzt gesehen, der frühere Bundestagspräsident Thierse hat dann bei so einem Ostermarsch 2022 gesagt, da ging wieder diese Parole rum, Frieden schaffen ohne Waffen. Da hat er gesagt, ich muss das so ungefähr rekonstruieren. Das wäre eine Arroganz unerträglicher Art im Hinblick auf das, was die Ukraine gerade durchmachen würde. Also das war schon ein ganz klares Signal. Ihr Spinner, ihr Friedensverfechter, stellt euch mal auf andere Zahlen ein. Und dann von dem Jahr war es dann die evangelische Kirche in Deutschland, die hat eine Denkschrift veröffentlicht, wo sie ihre Position zur nuklearen Aufrüstung Deutschlands angepasst hat, wo sie dann gesagt haben, naja, so wie wir es damals gesehen haben, ist es jetzt nicht mehr. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Aber man merkt, dass eben auch diese alten Pfeiler der der Deeskalation, der Friedensbewegungen, dass die jetzt systematisch auf Linie gebracht werden. Und mich würde interessieren, also wie geht's dir dabei? Bist du bereit, 2028, 29 in der Ukraine die westlichen Werte zu verteidigen?
Das ist eine sehr, sehr einfach zu beantwortende Frage. Nicht mal im kühnsten Traum würde ich mir vorstellen können, für dieses Unrechtsregime, was die deutsche Regierung für mich heutzutage darstellt, auch nur für eine Sekunde mein Leben zu lassen. Aber nochmal auf einen Punkt, den du davor angesprochen hast. Ich meine, das mit der Kirche auf Linie gebracht. Im Nationalsozialismus ist auch die Kirche auf Linie gebracht worden. Zu Corona ist auch die Kirche auf Linie gebracht worden. Ich kann an viele Predigen, an die ich erinnern darf, wo klar gesagt wurde, sind hier Ungeimpfte unter uns? Und plötzlich waren wir eben nicht mehr alle Gläubige unter dem Dach Gottes, sondern die müssen dann raus. Ja, die gehören nicht zu uns. Ich erinnere daran, bei der Flüchtlingskrise, wo es hieß, wenn wir diese ganzen Muslime nicht ins Land reinlassen, damit hat einer ein Problem damit, dann gehören die nicht mehr zu unserer göttlichen Kirchengemeinde. Ja? Also die Kirche ist grundsätzlich in gewisser Form ein Instrument. Und jetzt eben bei den Bestrebungen, ich glaube, das kann keiner mehr absprechen, ist, vor ein paar Jahren hat man ja noch gesagt, es ist ein Skandal, der EU vorwerfen zu wollen, dass die auch kriegslüstern wäre. Also die Zeiten haben sich jetzt auch geändert. Ja. Das sehen wir ganz klar. Die Provokationen kommen nicht nur von den Russen, sondern auch von der EU. Und auch hier ist die Kirche wieder da und stellt sich an sich gegen die, wenn man sagt, was ist denn das Regelwerk? Dann sind das die 10 Gebote mal als allererstes, ja. Und allein da schon müsste man sich dagegen stellen. Und von was reden wir hier? Von Atombomben? Also erstens mal wird Deutschland niemals Atombomben erhalten, weil das wäre ja auch gegen eine gewisse Staatsräson. Man stelle sich ja mal nur vor, wir hätten Atombomben, dann müssten wir erstens mal ein souveränes Land sein. Sind wir nicht. Zweitens, dann käme da irgendeine Partei an die Macht, die nach Meinung anderer die Demokratie abschaffen wollen. Und wenn dann da wieder, man hört dann schon den Marsch, durch die Straßen gehen, ja, also völlig undenkbar, das ist kompletter Blödsinn. Was aber passieren könnte, beziehungsweise was sowieso Realität ist, dass Atombomben auf deutschem Territorium stationiert sind. Das wissen wir nicht nur von den Amerikanern, wir wissen es auch von den Russen. Und auch Wladimir Solowjow hat im letzten Interview ja gesagt, eines der Gründe, warum Deutschland primäres Kriegsziel ist in einem Szenario des Dritten Weltkrieges ist, weil dort die ganzen wichtigsten US-Basen sind, die dort Atombomben stationiert haben.
Ramstein, Wiesbaden,
die müssen als erstes weggebombt werden. Ja? So, also macht ja auch Sinn aus der russischen Sicht. Und deswegen, das sind so. Wir haben ja nicht mal Kontrolle darüber, was dort passiert. Wenn die entscheiden sollten, die Amerikaner, was die dort, wir könnten kontrollieren gar nichts. Das ist ja kein deutsches Territorium. Auch dessen muss man sich mal klar sein. Das ist amerikanisches Territorium dort. Ja, das ist nicht, dass wir sagen, ihr könnt auf diesem, wir verpachten euch das und ihr könnt euch dort aufhalten. Nee, das ist amerikanisches Territorium. Dort gilt amerikanisches Recht. Und jetzt nochmal an die Fraktion, die immer sagt, wir sind kein besetztes Land, wir sind souverän, das ist alles Blödsinn. Interessant. Und dann bringt mal jetzt diesen Fakt damit zusammen, dass wir Territorium auf eigenem Land haben, wo Truppen stationiert sind und wo Atombomben sind, auf die wir aber gar keinen Zugriff haben, die von denen selbstständig abgefeuert werden könnten, wenn sie es wollten. Ja. Jo, so viel zum Thema. Also ich halte davon gar nichts. Ich halte auch vom ganzen Thema, bis 2029 ist der Russe bereit anzugreifen. Der Russe wartet doch nicht, bis wir irgendwann mal aufgerüstet sind. Erstens. Zweitens. Der Russe, und da bin ich wieder bei den Stimmen, da muss ich mir auch Russen anhören, was die selber sagen. Die sagen, wir würden niemals einen konventionellen Krieg mit Europa führen. Europa hat ungefähr 500 Millionen Einwohner. Die Russen sind wo jetzt noch? Bei 140, 120 Millionen? Undenkbar. Niemals gewinnen die das. Wenn die einen Krieg führen, dann führen sie einen Krieg mit ihrem nuklearen Potenzial und dann bomben die uns in die Steinzeit zurück. So sieht's nämlich aus. Ja? Natürlich könnte es dann sein, dass dann die Briten und die Franzosen antworten. Natürlich könnte es sein, dass sich die Amerikaner einmischen, wobei ich auch das in Frage stellen würde, ob Amerikaner wirklich in einem Konflikt zwischen Europa und Russland ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen würden für das Überleben Europas. Am Ende des Tages ist sich jeder selbst der Nächste. Und ob die Amerikaner sich sagen, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde und es gibt ein Standoff zwischen den Russen und den Europäern, und da gibt es ja nur quasi zwei Länder, die da überhaupt nur mitsprechen könnten, weil sie selber nukleare Möglichkeiten haben, dass dann die Amerikaner sagen, wir möchten uns gerne auch noch alle zerstören, denn was ist denn die russische Nukleardoktrin, die besagt, wenn einmal, der Russe darf nicht angreifen, aber wenn einmal irgendetwas abgefeuert wird, dann feuern die mit allem, was sie haben. Dann ist der Planet 20 Mal Asche. Dann feuern die mit allem zurück. Das ist die russische Nukleardoktrin. So, sagen sich die Amerikaner jetzt, für die Europäer, wo sie ja jetzt schon, wenn wir Präsident Weiß anhören, der sagt, Europa ist am Ende, die haben sich durch ihre Migration so viele Leute ins Land reingeholt, ihre Tradition wird gehen, ihre Kultur wird gehen, die werden sich in einigen Jahren nicht mehr wieder selbst erkennen können. Und jetzt wollen sie für die sterben? Ich mag das sehr in Zweifel ziehen.
Wobei, da könnte ich jetzt einwenden, es ist ja genau die Lösung des Problems, wenn die Amerikaner sind ja auch stehend K.O., was ihre Schulden angeht. Das heißt, sie haben jetzt das Problem, wem können sie ihre Schulden noch reindrücken? Also den Iranern nicht mehr, Nordkorea sowieso nicht, aber man sieht ja, dass die zunehmend Probleme haben, ihr gesamtes System überhaupt stabil zu halten. Ja. Jetzt werden sie noch vorgeführt von den Iranern, sie verlieren einen Krieg nach dem anderen und die Welt merkt langsam, naja, vielleicht ist diese regelbasierte Ordnung dann doch nicht so stabil, aber wenn die nicht mehr da ist, dann funktioniert gar nichts mehr. Das heißt, wir sind ja im Windschatten mit denen mitgesegelt, wir haben störungsfreies Wachstum gehabt die meiste Zeit und Globalisierung, wir sind alle wohlhabender geworden, aber an dem Tag, wo der Dollar in Zweifel gezogen wird und das ganze System bricht zusammen, dann ist ja zappenduster. Also aus Sicht der Amerikaner macht es ja absolut Sinn, am Rand ihres Reiches Chaos zu kreieren, um da sozusagen Konflikte anzuheizen, weil sie wissen ganz genau, das war ja auch am Ende vom Zweiten Weltkrieg so, Europa, totales Chaos, der große Sieger waren die Amerikaner.
Absolut.
Jetzt wieder, wenn du Chaos in der Welt kreierst, Ukraine, Nahe Osten, Taiwan, dann hast du natürlich einen Run auf den Dollar. Das wird so viel Geld wieder nach USA dann ziehen, weil wo willst du es sonst dann sicher parken? Und das ist ja eine ganz klare, nüchterne geopolitische Überlegung, das ist auch dokumentiert. Also Chaos in der Welt ist gut für die Amerikaner, weil sie dadurch stärker werden und sie überleben bis zum Schluss. Und da sind wir wieder beim Thema, wie kommen wir aus der Situation raus? Weil im Moment sind wir ja nur Manövriermasse für dieses große sterbende Imperium. Und was danach kommt, wissen wir nicht, aber es wird halt eine hässliche Zeit werden. Und also ich frage mich dann schon, wie können wir diese Zeit überstehen, ohne dass wir da völlig dabei zugrunde gehen?
Ich weiß nicht, ob ich da eine passende Lösung anzubieten habe. Ich meine, grundsätzlich mal divide et impera, teile und herrsche, ist schon immer und auch vor den Amerikanern schon, das haben die Römer schon gemacht. Ja. Ich würde sagen, für jeden Machtspieler ist es wichtig. Schauen wir uns doch nur die Parteienlandschaft in Deutschland an, wie man grundsätzlich mit Menschen umgeht. Wann war denn das erste Mal, wo sich Leute aller Couleur und Einstellungen zusammengefunden haben, um auf Demos gegen den Staat zu demonstrieren? Das war bei der Corona-Pandemie. Ja? Das waren die sogenannten Querdenker. Da waren, wer da mal auf einer Demo dabei war, wirklich von mir aus der rechtsextremen Glatze bis zum Hippie, zum Freak, alle Leute waren da und haben sich gefunden, weil es um ihre Gesundheit ging, es ging um ein anderes Thema. Da hat man sofort versucht, das muss sofort unterbunden werden, weil was darf nicht passieren, damit die Leute oder dass die Leute aus unterschiedlichen Lagern sich überhaupt mal kennenlernen, sehen, oh mein Gott, der frisst ja gar keine Kinder, das ist ja gar kein Monster, da ist ja echt so einer da vom anderen Lager. Die haben sich dort getroffen und im Zweifelsfall sogar auseinandergesetzt. Das ist das, was an allererster Stelle unterbunden werden muss, dass unterschiedliche Lager auch nur einen einzigen gemeinsamen Nenner haben. Ne? Und wir sehen also, dass es wird in Deutschland genauso angewendet wie in den USA auf geopolitischer Ebene. Wie ist das groß zu verhindern? Du, ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Ich glaube, wir befinden uns alle jetzt in einem gewissen Strudel. Das ist so, wie wir, wenn wir in München in die Isar springen würden oder so. Und was machst du da, wenn du das machst? Du kannst nur mit dem Strom dich runtergleiten lassen. Wenn du mal versuchst, 10 Minuten dagegen zu schwimmen, wirst du total ermüden und im Zweifelsfall ertrinken. Also kannst du jetzt nur noch mit dem Strom gehen. Was viele Leute, denke ich, für sich entschieden haben, ist, die wandern halt in ferne Länder aus. Ja, ich kenne einige Leute, die nach Bali, nach Südamerika, in weit entfernte Länder gegangen sind. Andere wie wir, die ihr Heil in einem Land suchen, das unserer Kultur ähnlich ist, eine sehr ähnliche Sprache hat. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, deswegen gibt es auch immer mehr Absatzbewegungen, auch politische Absatzbewegungen. Wenn du das mal in den letzten Jahren anschaust, in Spanien beispielsweise hatten wir das, dass die Katalanen sich trennen wollten. Ich glaube, wir werden sowas immer öfter sehen, ja? Dass es ähnlich wie im Preußentum damals, ja, Abbruchbewegungen gibt, die dann halt sagen, nee, wir wollen mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben, wir wollen unser eigenes Ding machen, ja, so Brecht. Ich meine, was haben wir denn? Ein großer Staatenbund, früher waren es Völkerverbände, ist ja Europa und auch die sind sich komplett uneins. Ich meine, wenn der Amerikaner sagt, ja, these Europeans, was meint denn der? Wir Europäer, also wir haben jetzt unbedingt mit kulturell gesehen mit dem Bosnier oder dem Slowene oder dem Franzose oder dem Italiener, wir können es ja aufzählen, haben wir teilweise große Unterschiede. Also wir sind nicht irgendwie so eine Familie, wie die sich das vorstellen. Das sind ganz grundunterschiedliche Ansichten. Ja. Der Pole schaut sich uns vielleicht jetzt an. In Polen boomt die Wirtschaft, brummt. Die haben viele Entscheidungen richtig getroffen. Einfach mal nach Warschau gehen, sich das Spektakel anschauen, was da für eine Wirtschaftskraft heute dahinter steht. Die sagen sich doch, mit diesen Verrückten, was wollen wir mit denen? Ja? Die haben sich ihre Länder kaputt gemacht. Und so gibt es halt unterschiedliche Sichtweisen. Und auch da die Europäische Union, das können wir die nächsten Jahre sehen, dass diese auseinanderbrechen wird. Das ist wie ein Auseinanderbrechen von kleineren Völkerbünden. Auch Baden und Württemberg. Ich bin ja Schwabe. Ja? Das war früher mal das Fürstentum Baden und das Königreich Württemberg. Ja? Und irgendwann haben sie sich zusammengeschlossen, ja? Ob sie wollten oder nicht. Ja? Und ich glaube, wir können Abbrüche aus Ländern, Trennungen in den nächsten Jahren wirklich vermehrt sehen.
Sehr gut, ich habe noch 2 Fragen an dich. Also mal angenommen, deine Kritiker behalten recht, dass du dich in einem Punkt irrst, dass du zum Beispiel die Anpassungsfähigkeit des gesamten politischen oder gesellschaftlichen Systems unterschätzt. Weil es ist ja auch eine Tatsache, wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Ja, wir machen Annahmen und wir suchen plausibel Szenarien zu entwickeln. Aber was wäre denn aus dieser Perspektive die Fehlannahme, die wo du gefährlich falsch liegen könntest? Also an welchen Stellen sind die Annahmen, die du triffst, um dein Weltbild zu skizzieren, vielleicht auf wackeligen Füßen, wo du bestimmte Sachen unterschätzen könntest?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß aber gar nicht, wie ich jetzt auf die so richtig antworten könnte, ohne mir da längerfristig Gedanken drüber zu machen. Aber nehmen wir mal eine, wo ich mir wünschen würde, falsch zu liegen. Ja? Ich würde mir von ganzem Herzen, das kann ich mit absoluter Ehrlichkeit sagen, wünschen, dass ich komplett falsch liege, dass wir mal hier reinkommen und ihr lacht mich aus und sagt, guck mal, wie unglaublich falsch lagst du bei der Entwicklung Deutschlands. Schau dir das mal an. Blühende Landschaften, ja? Grünste Wiesen, eine Reindustrialisierung, die wir sehen, das nächste Wirtschaftswunder. Dann stelle ich mich gerne 100-mal hin mit dem Büßergewand und sage, ich Vollidiot, wie falsch habe ich es nur gesehen, wie pessimistisch war ich nur drauf. Hätte ich doch die Weitsicht gehabt, um zu sehen, dass wir kurz vor dem nächsten Erwachen Deutschlands sehen und wir sind wieder eine starke, souveräne Wirtschaftsmacht. Ich glaube halt einfach nicht, dass das passiert und ich würde mir definitiv wünschen, dass ich da falsch liege. Ich glaube, das ist aber die einfachste Prognose, die ich machen kann. weil du einfach nur die Augen aufhaben musst. Es ist ganz, ganz, ganz simpel, auf das Simpelste runtergebrochen. Ein Land wie Deutschland, das abhängig ist von seiner Industrie, und das ist Schwerindustrie, das wissen wir alle. Wir sind nicht Silicon Valley, wir produzieren keine KI-Unternehmen, sind wir nicht. Wir produzieren Maschinen, die auf der ganzen Welt gebraucht werden. Die brauchen die günstigste Energie, um weiterhin bestehen zu können. Das ist eine simple Gleichung. Günstige Energie, weiteres Überleben. Wir haben jetzt teilweise die teuerste Energie Europas. Sprich, we are fucked. Das ist ganz simpel so. Und sehen wir irgendwo einen Ausweg jetzt, dass wir kurz davor stehen, der Gang nach Canossa, die Hosen sind runtergelassen, der Po ist hingereicht Richtung Wladimir Putin. Bitte, 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 vergess alles, was wir gesagt haben, 100-mal dich mit Hitler verglichen haben, als Dämon, als Teufel, als schlimmsten Satan, bitte liefere uns wieder das Gas. Man könnte auch sagen, bitte lass uns wieder unseren eigenen Gashahn aufdrehen, den wir selber abgedreht haben. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Sehr gering. Und solange das nicht passiert, da müssen wir gar nicht, da geht es gar nicht darum, liegst du richtig, liegst du falsch. Wir haben teure Energie, wir brauchen günstige Energie, um weiter unsere Wirtschaft zu erhalten. Und die ist im viel schnelleren Tempo, dass wir gerade deindustrialisieren, als wir in der Lage wären, die Zustände, die wir noch vor ein paar Jahren hätten, wiederherzustellen.
Wunderbar. Letzte Frage. Wenn du dem Publikum nur einen einzigen Satz noch mitgeben würdest, der zwar wahr ist, aber auch unheimlich wehtut, und trotzdem nützlich ist. Also welche Wahrheit über Deutschland verdrängen die Deutschen noch, was ihnen gefährlich werden könnte? Was wäre das?
Also ich würde sagen, einen Spruch, wenn man den verstanden hat, dann hat man die ganze Welt verstanden. Und der ist, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, achte darauf, wenn du nicht kritisieren darfst.
Das möchte ich genauso stehen lassen. Das kann man nicht mehr toppen. Das würden wir gerne in einem zweiten Interview mit dir nochmal ein bisschen vertiefen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat das genauso gefallen wie mir. Ich war an manchen Stellen wirklich sprachlos. Und wenn Sie wie ich möchten, dass Philipp Hopf nochmal zu uns kommt, dann bitte kommentieren Sie kräftig unten, schreiben Sie rein, come back. Und vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.